Kollegen vor Ort ansprechen. Die nehmen sich dann Zeit. Da gibt es vielleicht nochmal einen Kaffee oder eine Cola, um ein bisschen den Kreislauf auch zu pushen. Da kann also nicht viel passieren. Nach der Blutspende generell ist aber wichtig, an dem Tag am besten keinen Sport mehr machen. Der Körper, der braucht ein bisschen Ruhe. Also man kann sich gerne ganz bewusst frei nehmen, sich aufs Sofa legen und einfach entspannen.
Dann kann man jetzt nur noch fragen, wir haben ja jetzt geklärt, was mit mir passiert, wenn ich mit der Blutspende fertig bin. Was passiert eigentlich mit meinem Blut, was ich gespendet habe, wenn ich mit der Blutspende fertig bin? Sie müssen ein bisschen mehr Einblick haben als der Durchschnittsbürger, was so mit einer Blutspende danach passiert.
Tatsächlich passiert da noch eine ganze Menge. Es ist nicht so, dass das Blut entnommen wird und direkt so an einen Patienten oder an eine verunfallte Person weitergegeben wird, sondern die Blutspende wird erstmal genommen und innerhalb von 24 Stunden in eins unserer Institute gefahren. Wir haben also ein großes Labor, wo die Blutspenden aufbereitet werden. Jede Blutspende wird auf verschiedene Krankheitserreger untersucht, zum Beispiel auf HIV-Infektion oder auf Syphilis. Dadurch wissen die Spender auch immer, ob sie gesund sind. Das ist aber auch wichtig, dass wir eben einer kranken Person, die auf die Blutkonserve angewiesen ist, nicht eine Blutkonserve geben, wo auch noch eine Krankheitserreger drin ist. Also damit wird eine erkrankte Person dann quasi noch was abbekommen, was absolut nicht passieren darf. Und dafür gibt es eben unsere Labore, wo geprüft wird, sind die Blutkonserven auch wirklich verabreichbar. Und nicht nur das, die Blutkonserven werden auch aufgetrennt, die werden in eine Zentrifuge gepackt, werden sehr schnell gedreht und dadurch wird das Blut aufgetrennt in seine drei Bestandteile. Das sind Thrombozyten, Erythrozyten und das Blutplasma. Und je nachdem, was eine Person hat, also woran sie erkrankt ist oder ob es ein Notfall ist, wird eben einer dieser drei Blutpräparate verabreicht. Und das ist eben das Schöne an diesen Vollblutspenden. Mit einer einzigen Blutspende kann ich bis zu drei Personen helfen, weil das Blut eben in drei Präparate aufgeteilt wird.
Jetzt ist ja die Frage, es gibt ja nicht nur die Vollblutspenden, also wo mir das gesamte Blut entnommen wird. Ich kann ja auch einfach nur Blutplasma oder auch die Thrombozyten, also die Blutplättchen spenden. Wie unterscheidet sich denn da der Blutspendetermin von einer komplett normalen Blutspende?
Hauptsächlich in der Zeit. Also die Apheresentermine heißt es. Also es gibt die Plasmapherese und die Thrombozytapherese. Die dauern deutlich länger. Das dauert ungefähr 60 Minuten bis 90 Minuten. Da ist es dann so, dass nicht das Blut entnommen wird komplett, sondern das Blut wird entnommen, läuft durch einen Zellseparator und dann werden die Bestandteile entnommen, was man gerade spendet. Also zum Beispiel bei der Plasmaspende wird mir das Blut entnommen, läuft durch den Zellseparator, nur die Plasmaelemente werden entfernt und die restlichen Blutbestandteile laufen wieder in den Körper zurück. Das hat den Vorteil, dass man eben direkt die Präparate hat, die auch benötigt werden. Es ist für den Kreislauf ein bisschen angenehmer, weil man eben quasi keine Flüssigkeit verliert, sondern nur einen Bestandteil des Bluts. Aber das Ganze dauert eben deutlich länger.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass zum Beispiel Blutspenden in Form von einer Plasmaspende bezahlt wird. Das ist bei einer normalen Blutspende nicht so der Fall, habe ich gelesen. Oder gibt es da jetzt eine andere Regelung?
Nee, genau. Also gerade dadurch, dass die Apheresespenden so lange brauchen, wird dafür eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Das passiert aber eben nur bei diesen Apheresespenden und die Apheresespenden werden nur an bestimmten Standorten durchgeführt. Also das ist quasi unsere festen Gebäude, wo die Apheresespenden gemacht werden. Bei der Vollblutspende, das sind die mobilen Spendetermine, wo wir jeden Tag verschiedene Orte besuchen, dauert das Ganze ja nur quasi 10 Minuten und dafür wird dann keine Aufwandsentschädigung gezahlt. Aber dafür gibt es danach einen sehr leckeren Imbiss und es gibt auch immer wieder kleine Aktionen, die wir machen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel Festivaltickets verlost oder man konnte nach drei Terminbesuchen sich ein Hoodie erspenden sozusagen. Also wir bieten immer kleine Anreize, sodass auch die Vollblutspende attraktiv bleibt.
Es gibt ja Menschen, die haben Angst oder ein bisschen ein mummeliges Gefühl vor dem Blutspenden, weil es jetzt mit Nadeln zu tun hat. Kann ich eine Person mitbringen, so als moralischen Support oder eine Begleitperson, die mich da mit unterstützt? Ist das erlaubt bei Ihnen?
Unbedingt. Am besten spendet die Person gleich mit Blut. Weil zu zweit ist sowas ja immer deutlich weniger schlimm. Und wie gesagt, momentan brauchen wir die Blutspender sehr dringend. Darum freuen wir uns auch, wenn man zu zweit vorbeikommt. Und dann ist das Ganze auch halb so wild.
Dann haben Sie auch erwähnt, dass bestimmte Leute zum Beispiel nach einer Tätowierung oder nach einem Piercing erstmal keine Blutspende abgeben können bei Ihnen. Wer darf denn nochmal für eine gewisse Zeit nicht spenden? Wenn man zum Beispiel im Ausland war, habe ich gelesen, dass es bestimmte Regionen gibt, wo man vom Spenden erstmal zurückgestellt wird. Was ist denn so eine grobe Regel, wo man sagen kann, da bin ich erstmal, soll ich erstmal eine gewisse Zeit warten, bevor ich zum Spenden gehen kann?
Also ganz häufig haben wir eben diesen Fall mit Tätowierungen oder Piercings, dass man dann eben 4 Monate raus kann, kein Blut spenden. Das ist relativ wichtig, dass man darauf eben achtet, weil man dann, ja, wir sagen immer, man wird zurückgestellt auf den Spendetermin. Das heißt, da darf man dann erstmal kein Blut spenden. Das mit den Erkältungen ist auch sehr wichtig. Bin ich einfach nur erkältet, darf ich eine Woche kein Blut spenden, sind die Symptome dann weg, dann kann ich auch wieder vorbeikommen. Habe ich Fieber, dann sind sogar 4 Wochen, wo ich kein Blut spenden darf und kann danach wiederkommen. Bei bestimmten Auslandsaufenthalten ist es auch so, es gibt zum Beispiel bestimmte Regionen, wo gewisse Mückenarten unterwegs sind, die Krankheiten übertragen kann, dass man dann auch teilweise für 6 Monate zurückgestellt und kann dann eben kein Blut spenden. Also ich kann immer nur sehr empfehlen, den Spendescheck auf unserer Webseite zu machen, weil man dort genau solche Fragen kurz beantwortet und danach gesagt bekommt, ob man gerade Blut spenden darf oder nicht.
Wie kann ich denn bei Ihnen am besten einen Blutspendetermin vereinbaren? Ist das jetzt ein Termin über Telefon oder geht das auch online?
Das kann man sehr gerne auf unserer Webseite machen, unter blutspende-leben.de. Dort haben wir eine Terminsuche, wo man seine Postleitzahl eingibt und kriegt dann alle Termine in seinem Umkreis angezeigt. Wir haben bei uns in Erfurt im DRK Blutspendezentrum auch einen Termin am 2. Weihnachtsfeiertag. Zwischen 11 und 16 Uhr kann man da gerne vorbeikommen. Und das Schöne ist, als Imbiss gibt es da ein reichhaltiges Weihnachtsmenü.
Ich habe mich mal so ein bisschen in eine Statistik gelesen und da stand drin, dass knapp die Hälfte der Menschen nach einem ersten Spendetermin nicht nochmal wiederkommen. Haben Sie eine Erklärung oder eine Vermutung, warum die Leute nach dem ersten Termin nicht nochmal wiederkommen?
Also häufig, man muss immer so ein gewisses Bewusstsein schaffen. Die Blutspende ist kontinuierlich wichtig. Man kann bei der Blutspende keine großen Lagerbestände aufbauen, sondern wir brauchen konstant neues Blut, weil Blut eben nicht lange haltbar ist. Und manchmal ist es so der Eindruck, hey, ich habe jetzt einmal was Gutes getan, dann reicht es jetzt auch. Es ist aber schön, wenn die Leute eben noch ein zweites Mal und ein drittes und viertes Mal wiederkommen, weil wir eben konstant das Blut benötigen.
Ich habe auch gesehen, dass Sie eine App von der DRK haben. Wie ist die denn aufgebaut? Hat das alles mehr oder weniger dieselben Features wie die Website bei Ihnen oder gibt es da noch besondere Sachen, die ich mit dieser Blutspende-App bei Ihnen machen kann?
Das Schöne ist, wenn ich mich in der Blutspende-App angemeldet habe, und das geht direkt nach meiner ersten Blutspende, dann sehe ich in der App, was meine Blutgruppe ist. Ich sehe genau, wann darf ich wieder Blut spenden, wenn man zwischen 2 Blutspenden immer 2 Monate pausieren muss. Die App zeigt mir aber eben an, wann kann ich denn wieder spenden. Außerdem kann ich da verschiedene Termine aufrufen. Ich kann mich an Termine erinnern lassen und eben auch direkt Termine reservieren, sodass ich eine feste Spendezeit habe, wenn ich Blut spenden gehen möchte. Und unter allen Interessierten, man kann sich auch in einem Forum austauschen zu dem ganzen Thema Blutspende, zu Erfahrungen und mit anderen Blutspendern eben reden und ja, sich im Forum austauschen.
Wenn die Leute jetzt interessiert sind oder vielleicht den Wunsch haben, zwischen den Weihnachtsfeiertagen oder im neuen Jahr spenden zu gehen, was Gutes zu tun, wie oft darf ich denn als Person in der Regel im Jahr spenden gehen? Weil ich habe gelesen, es gibt da so ein bei Ihnen eine gewisse Höchstgrenze, wo, wie oft ich im Jahr spenden darf, bei welcher Anzahl von Spenden liegt die denn?
Also grundsätzlich muss man immer diese 56 Tage zwischen 2 Blutspenden beachten. Das ist einfach die Zeit, wo der Körper nochmal die Eisenwerte und die Zellen regeneriert und danach kann ich auch wieder Blut spenden. Und dann ist wichtig, dass ich nicht auf das Kalenderjahr schaue, sondern auf 12 Monate. Männer dürfen innerhalb von 12 Monaten 6-mal Blut spenden, Frauen dürfen innerhalb von 12 Monaten 4-mal Blut spenden.
Und woran liegt dieser Unterschied, dass jetzt Männer 2-mal quasi im Jahr, im Kalenderjahr oder sagen wir in 12 Monaten spenden dürfen als Frauen? Woran liegt das jetzt?
Das liegt grundsätzlich daran, dass Männer einen anderen Eisenwert haben oder einen höheren Eisenwert. Und bei Frauen kommt auch häufig noch die Regelblutung dazu. Und auch dadurch muss man das beachten. Es ist also quasi medizinisch bedingt, dass Männer öfter spenden dürfen als Frauen.
Und wer sich jetzt für eine Spende interessiert, mal nachschauen möchte, ob er qualifiziert ist dafür, ob er es in der nächsten Zeit spenden darf, der findet auf der Seite vom Deutschen Roten Kreuz alle Informationen, die man finden kann. Da gibt es so einen schönen Online-Spendencheck. Und das war für uns im Interview Felix Röhren vom Deutschen Roten Kreuz. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für das Interview.
In troubled times, when the hordes beat at the gates, we steel ourselves with the weavings of the fates, sworn to do our righteous duty, ruling the heavens and the earth. The sun shall rise and dawn will break, our fated glory ours to take. Though perils come to test our will, our noble home is standing still, weathering all storms with pride. From highest peak to the deepest seas below, we tend the weak so that mortal lives may grow. Fleeting flowers in the springtime, craning to feel the morning light. The sun shall rise and dawn will break, our fated glory ours to take. Though perils come to test our will, our noble home is standing still, weathering all storms with pride. The sun shall rise and dawn will break, our fated glory ours to take. Though perils come to test our will, our noble home is standing still, weathering all storms with
Wer auch mal so schön singen will, der kann ja vielleicht sich im neuen Jahr gute Vorsätze machen. Natürlich muss man dann ein bisschen länger für Zeit investieren als ein Jahr. Aber hast du dir denn schon irgendwas vorgenommen fürs neue Jahr? Irgendwelche guten Vorsätze?
Nicht so wirklich. Also ich möchte eigentlich das weiterführen, was ich jetzt hatte. Und zwar Tagebuch schreiben, Filme gucken, Leute besuchen. Telefonieren.
Das ist natürlich immer, ich mache mir eigentlich nie, also sehr selten gute Neujahrsvorsätze. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich am Neujahrstag was vornimmt, dann hat man das zwei Wochen schon wieder entweder vergessen oder man hat dagegen verstoßen. Deswegen, ich mache das eigentlich sehr selten. Aber wenn man vielleicht etwas im Voraus planen will und sich nicht unbedingt was vornehmen will, der hat jetzt dieses Jahr oder schon mal die Möglichkeit, ins nächste Jahr reinzuschauen, und zwar in dem Kalender der VHS, der Volkshochschule in Erfurt. Ah. Da habe ich mal in den Kalender reingeschaut und mal so ein bisschen was Interessantes, also natürlich die normalen Sprachkurse, Englisch, Französisch, Spanisch, kann man sich immer wieder, wenn man eine neue Sprache lernen will, natürlich beste Anlaufstelle, manche machen das online, aber ich finde es immer, in Person lernt man ein bisschen Sprachen besser oder ich fand es immer, in Person lernt man Sprachen besser. Ging es dir da auch immer so?
Also Sprachen gelernt habe ich eigentlich nur in der Schule. Ich habe mal versucht, Esperanto auf Duolingo zu lernen. Esperanto ist so eine Plansprache, die, ich würde nicht sagen, besonders gut funktioniert hat bei Duolingo. Vielleicht war es aber einfach ein Problem bei mir. Aber mit anderen Leuten zusammen lernen ist definitiv besser.
Ich weiß nur, Englisch habe ich in der Schule und dann quasi nach der Schule vor allen Dingen durchs Benutzen gelernt. Mhm. Latein, also kann ich heute überhaupt gar nicht mehr.
Latein hatte ich auch im Studium. Ja, da ist nichts mehr da.
Also ich kann sagen, ich habe Latein nur deswegen in der Oberstufe weitergemacht, weil mir gesagt wurde, sonst müsstest du das neben dem Studium noch das Latinum nachholen. Da dachte ich mir, das mache ich lieber in der Schule, wenn ich noch Zeit habe.
Haben und nicht haben.
Das, genau der Spruch wurde mir auch immer gesagt. Aber wer sich jetzt ein bisschen in die was Gutes vornehmen will, der hat dazu die Zeit. Und das Erste, was ich mir rausgesucht habe, ist eine Vortragsreihe, Einblicke in den Islam, verstehen statt urteilen. Mhm. Und natürlich, ich habe im Ethikunterricht in der Schule über Islam ein bisschen was gelernt, aber da ist jetzt nicht mehr so viel mehr präsent. Und da gibt es eine dreiteilige Vortragsreihe über den Islam aus einer theologischen und einer alltagspraktischen Perspektive. Also nicht nur, was steht im Koran, was sagen dir die Theologen, die islamischen Theologen dazu, sondern auch wirklich so praktische Sachen. Wie lebt sich ein islamisches Leben? Das unterscheidet sich ja doch schon von einem eher christlich geprägten Leben oder von einem jüdischen Leben, unterscheidet sich das doch schon. Und da geht es um die Grundlagen des Glaubens, welche Rituale es gibt, weil ich glaube, so ein Vortrag oder so ein Predigt in der Kirche kann sich jeder was darunter vorstellen, was eine Messe ist, schon ein bisschen weniger, jedenfalls hier in Thüringen kann ich mir das vorstellen, dass jetzt viele Leute nicht mehr wissen, was in der Messe passiert. Und dann geht es auch noch um die Werte und die Feste im islamischen Glauben, weil ich glaube, könntest du mir aus dem Stegreif raus jetzt einen islamisches Fest nennen?
Also ich kenne zum Beispiel das Iftar, das ist das Fastenbrechen im Ramadan, das ist jeden Abend. Da war ich dieses Jahr auch bei einer sehr netten muslimischen Familie mal eingeladen und durfte da mitmachen.
Also über Ramadan und Fastenbrechen hinaus kenne ich jetzt auch nicht wirklich welche. Deswegen.
Zuckerfest ist noch das Ende vom Ramadan.
Ah ja, das sagt mir auch immer was, aber so richtig was im Alltag darüber hören, tue ich eigentlich recht selten. Deswegen wäre das ja schon mal ein erster Ansatzpunkt. Und wer jetzt sagen will, so drei Vorträge, das finde ich ein bisschen viel, der kann auch nur zu einem der jeweils drei hingehen, weil die sind alle in sich abgeschlossen. Natürlich, wenn man alle drei mitnimmt, hat man ein sehr gutes Verständnis für den Laien, was Islam und islamische Werte und Alltagspraktiken angeht. Und gestaltet wird diese Vortragsreihe vom Theologen, von der Theologin Hatice Kalische, oder Kalisch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das C vorne ausspricht, und Theologen Professor Dr. Christoph Bultmann hier aus der Uni Erfurt, du nickst gerade schon.
Den kenne ich sogar, ja, den hatte ich schon mal in einem Seminar.
Und die zusammen machen quasi diesen interreligiösen Dialog über den Islam, also einmal aus der wirklich wissenschaftlich-theologischen Praxis und einmal aus der gelebten islamischen theologischen Praxis. Also wenn man wirklich einen über den Islam hinausgehenden wissenschaftlichen Blick mit haben will, der kann sich das gerne einmal, man kann auch schon nur zum ersten Termin hingehen und sagen, fand ich interessant, gehe ich zum zweiten mit. Und wer das jetzt interessant findet und sich fragt, wann genau ist denn dieser erste Vortrag, der ist am 20. April 2026. Das ist ein Montag. Und alle anderen darauf folgenden Vortragsreihen sind jeweils eine Woche danach. Also am 27. April und am 4. Mai. Jeweils startet das um 18.40 Uhr. Und geht so bis 21.10 Uhr, 21.15 Uhr, je nachdem, wie viele Fragen man danach hat.
20.10 Uhr.
Ja, 20.10 Uhr, Entschuldigung. Und das Gute ist, die Teilnahme ist gebührenfrei. Also man kann einfach hingehen. Ich glaube, soweit ich es in Erinnerung habe, Anmeldung vorher ist gebeten, weil man hatte nicht unendlich viel Raum in der Volkshochschule. Und wenn man jetzt fragt, wo ist denn das Ganze? Das ist in der Volkshochschule in der Schottenstraße 7, also muss nicht viel irgendwie umherreisen, ist jetzt nicht irgendwo an einem abgelegenen Ort, ist schon in der Volkshochschule selbst, also relativ zentral gelegen für die Stadt. Für unsere Filmfreunde, die es sich im Radio gibt, da gibt es einen Vortrag über Marilyn Monroe. Ist eine große Größe, das steht unter dem Namen 100 Jahre Marilyn Monroe, Film und Vortrag im Kinoclub, also jetzt mal ein bisschen außerhalb. Was verbindest du, wenn du den Namen Marilyn Monroe hörst, was verbindest du da das erste Mal damit, wenn du es hörst?
Also auf jeden Fall eine Hollywood-Größe Und ich glaube, sie spielt sogar in einem sehr tollen Film mit, und zwar Manche mögen's heiß.
An genau dem Film muss ich auch denken, weil ich habe den Film vor Jahren das erste Mal gesehen. Natürlich deutsche Synchro, nicht englische Synchro. Und ich fand den Film, selbst heute finde ich ihn noch unglaublich witzig an manchen Stellen.
Der ist herrlich.
Ich finde ihn einfach, vor allem das Ende mit, wo der eine, der sich immer noch verkleidet hat als Frau, mit dem älteren Herrn auf dem Boot verreist und einfach die ganze Zeit sagt, wir können nicht heiraten. Und am Ende sagt, ja, wir können nicht heiraten, denn ich bin gar keine Frau, ich bin ein Mann. Und er sagt so, ja, niemand ist perfekt. Und das finde ich für den Film aus den 1950er Jahren unglaublich progressiv, muss ich sagen. Oder
ja.
Anfang der 60er Jahre ist er so rausgegangen, nicht
50er Jahre. Ich bin mir nicht sicher, aber der ist wirklich wunderbar. Ich gucke den total gerne, wenn der irgendwie zufällig im Fernsehen läuft und ich einschalte.
Ja, und natürlich Marilyn Monroe, eigentlich geboren Norma Jean Baker, wissen viele nicht, dass Candle in the Wind ja eigentlich zuerst über sie geschrieben wurde und danach erst für Lady Di umgeschrieben wurde. Elton John hat den Titel zuerst für sie geschrieben und danach eigentlich erst umgeschrieben. Also wer das Original sehen will, dann gerne zu dem Vortrag kommen. Und sie wurde ja am 1. Juni 1926 in Los Angeles geboren und natürlich Aufstieg in den 50er und 60er Jahren zu einer Pop-Ikone. Ist ja noch heute noch ein ikonisches Bild. Nur leider hat sie neben ihrer erfolgreichen Filmkarriere eigentlich, wurde sie dann nie wirklich anerkannt, so als wirkliche Schauspielerin, wurde immer als Darstellerin promotet, aber nicht wirklich als Schauspielerin, was ich immer unglaublich schade fand, weil ich finde sie eine unglaublich gute Schauspielerin. Und da,
das stimmt.
Ich glaube, da sind wir uns eigentlich ziemlich der Meinung, dass sie in ihren Filmen immer sehr gut war. Und naja, sie ist halt eigentlich mehr so, ich glaube, in ihrer Zeit war sie die meist fotografierte Frau der Welt. Also das muss man schon schaffen in der Zeit. Aber nur ist sie dann leider 1962 gestorben, ohne dass ihre Leistungen als Schauspielerin zu ihren Lebzeiten wirklich anerkannt wurden. Es wurde erst wirklich danach begann dieser Trend, ihre auch schauspielerischen Qualitäten mehr zu loben. Und wer sich jetzt mit Marilyn Monroe beschäftigen will, der ist dann am 1. Juni findet ein Filmabend oder ein Film- und Vortragabend im Kinoclub statt mit Felix vom Kinoclub, der auch hier öfter mal die Filme der Woche im Kinoclub präsentiert.
Ist bekannt,
ist eine bekannte Größe bei uns im Programm. Und der hält diesen Film. Und da ist zu sehen nicht nur Felix, sondern auch noch ein Film von 2012. Und zwar der Name Love, Marilyn, der sich halt mit der großen Monroe beschäftigt. So ein bisschen einen privateren Einblick in ihre Karriere, in ihre filmschaffende Zeit mitlegt. Und wer also wirklich ein großer Fan von Marilyn Monroe ist, der ist wärmstens zu empfehlen. Am 1. Juni 2026 von 14 Uhr bis 15.30 Uhr im Kinoclub im Hirschdach Ufer 1, ist wieder gebührenfrei. Also ohne Mehrkosten einfach hingehen, Film genießen, Vortrag genießen. Und man kann sich danach wahrscheinlich noch mit den Leuten, die da sind, über die große Monroe austauschen.
Am besten jetzt einfach den Kalender rausnehmen. Also ich habe den im Handy, andere haben ihn als physisches Buch. Und eintragen.
Einfach eintragen, kostet nichts, in doppelter Weise. Einmal Kalender hat man schon, Vortrag kostet nichts, also Win-Win-Situation an der Stelle.
Das gilt übrigens aber für alle Sachen, die wir gerade vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Das nächste ist dann wieder eine Frau gewidmet. Diesmal gehen wir ein bisschen in der Zeit noch ein bisschen zurück. Und zwar Eleonore von Aquitanien. Sagt vielleicht nicht jedem was.
Mir nicht zumindest.
Ist aber eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters. Und zwar nicht nur deswegen, da sie Herrscherin von Aquitanien, also Südfrankreich, also das, was man heute so ungefähr sagen könnte, also Südfrankreich, das war ihr Herrschaftsgebiet. Und dann nach ihrer zweiten Ehe, sie war am Anfang mit dem französischen König verheiratet, das hat aber nicht ganz so geklappt, die hatten keine Kinder, ist sie dann mit dem englischen König verheiratet worden. Das hieß, sie war gleichzeitig Königin von England. Und gleichzeitig hat sie ihre Ländereien in Südfrankreich behalten. Das heißt, England hat von Schottland bis nach Spanien runter Besitzung gehabt. Also wirklich eine Frau, die sehr viel Einfluss hatte. Mhm. Und nachdem ihr Ehemann gestorben ist, hat sie sogar ihre Machtfülle erhalten gehabt. Also sie war wirklich teilweise Regentin von England, bis ihre Kinder, Richard Löwenherz übrigens, der große Kreuzfahrer und bekannt aus den Robin Hood-Geschichten zum Teil auch, das war ihr Sohn. Und da hat sie, während er noch zu jung war, Regentschaft übernommen und gleichzeitig noch die Herrschaft über Aquitanien behalten.
Ach Mensch, den Löwenherz kennt man, aber die Mutter sagt einem erstmal nichts.
Wahrscheinlich liegt das daran, dass das Bild der Eleonore in der Zeit, nachdem sie gestorben ist, so ein bisschen von den männlichen Historikern, weibliche Historikerin gab es damals ja leider nicht, die wurde ein bisschen schlecht dargestellt, weil natürlich eine Frau, die selbst eine Machtposition war und diese Machtposition auch halten will, das war für die Zeit so ein bisschen ungewohnt. Aber man muss immer sagen, sie war extrem stilprägend in Frankreich und auch in England. Also die höfische Kultur wurde in der Zeit vor allen Dingen von ihr geprägt. Mhm. Und dazu gibt es einen Vortrag, die so ein bisschen drei Aspekte ihres Lebens beleuchtet. Einmal die Kulturrevolutionärin am französischen Hof, also wirkt zum Beispiel das, wie man am französischen Hof überhaupt Mittag isst oder an der Tafel isst, das hat sie erstmal auf so einen gewissen Standard gehoben, den man heute so ein bisschen mit Frankreich assoziiert. Und auch die Einflüsse der italienischen Küche hat sie in den französischen Hof gebracht. Also das, was man heute so französische Cuisine oder diese schöne Küche nennt, hat sie erstmal so ein bisschen in Frankreich etabliert. So, das geht alles auf Eleonore zurück. Der zweite Teil ist dann als betitelt mit Königin von Frankreich und von England. Mhm. Ist natürlich zu der Zeit fast ungehört gewesen, dass eine Frau so viel Machtfülle hat. Und das letzte ist so ein bisschen ihrem Familienleben gewidmet, weil mit ihren Töchtern hat sie unglaublich viel Glück gehabt, mit ihren Söhnen eher weniger. Mit dem ersten Sohn natürlich Richard Löwenherz, der war großer Feldherr, großer König, ist dann leider auf den Kreuzzügen gestorben. Und sein Bruder war Richard der Dritte. Kennt man vielleicht aus Shakespeare-Darstellung. Dieser eher hinterlistige, hinterlistige und verschlagene König, der eigentlich wirklich sehr schwach gewesen sein soll. Das war auch ihr Sohn. Das heißt, sie hatte mit ihren Kindern teilweise Glück gehabt und teilweise sehr viel Pech gehabt. Und da kann man am 26. März, am 2. April und am 9. April, also jeweils einmal eine Woche warten, dann hat man den nächsten Vortrag von 19 bis 20:30 Uhr an der Volkshochschule. Der Vortrag wird gehalten von Professor Dr. Harald Kunze und es kostet insgesamt 24 Euro. Also für so drei Vorträge führen insgesamt so 4,5 Stunden Informationen über Mittelalter, finde ich das so einen recht angemessenen Preis, finde ich.
Heutzutage, ja.
Also heutzutage auf jeden Fall. Und wer jetzt eher so seine künstlerische Ader auslassen will, für den gibt es auch einen Workshop, und zwar How to Graphic Novel. Da kann man einen Kurs belegen, in dem man über mehrere Einheiten, wirklich über mehrere Monate hinweg, so eine Art von, welche Idee habe ich, wie kann man die Idee umsetzen, welche Figuren habe ich überhaupt, wie kann ich diese Figuren darstellen und wie erzähle ich eine Geschichte gleichzeitig mit Text und Bildern zusammen. Das kann man gleichzeitig ein bisschen versuchen, künstlerisch sich auszuleben und erste Figuren zu schaffen, dann erstes Storyboard zu schaffen. Das kann man in dem Kurs lernen. Der beginnt am 24. Februar und findet einmal die Woche statt bis zum 16. Juni. Mhm. Also wirklich sehr viel Zeit, die man darauf investieren kann. Wow. Und vor allem, man macht das nicht alleine. Man ist wirklich in einer Gruppe von Interessierten, die ihre eigene Idee zu Papier bringen will und erstmal quasi so ihre eigene Idee gebären wollen, wenn man sie so ausdrücken will. Und ich glaube, das kann ein sehr bereicherndes Umfeld sein, wenn man gerade eine Idee hat und sich noch nicht ganz sicher ist, ob man, wie man die umsetzen will, wie man das physisch auf das Papier bringt. Und wer das machen will, das findet auch wieder jeweils von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr in der Volkshochschule in der Schottenstraße 7 statt. Kostet natürlich ein bisschen mehr, weil es sehr viele Unterrichtseinheiten sind. Mhm. Das sind so 116 bis 140 Euro drin. Da sind aber die Kosten für Materialien, zum Beispiel Papier, Zeichnungen, Stifte, sind alle schon mit inbegriffen. Also wer sich jetzt für die Kurse interessiert, die wir gerade beschrieben haben, der findet die alle auf dem online auf den Flyer der Volkshochschule. Da sind wirklich hunderte, quasi über 100 Seiten von Angeboten an Kursen, Sprachkursen, Bewegungskurse, aber auch Kulturkurse, Technikkurse, die man belegen kann. Also wirklich ein sehr breit aufgefächertes Angebot an Kultur oder Unterhaltung ist es ja auch mit teilweise. Also
Könnte man sich durchaus als Jahresvorsatz vornehmen.
Also wer bislang in seinem Jahreskalender noch nicht so viel geplant hat, für den ist es natürlich ein unglaublich gutes erster Anhaltspunkt, was man für ein Jahr so planen kann, wenn man den Urlaub jetzt noch ein bisschen noch nicht ganz sicher hat. Aber ich fand es sehr interessant, allein zum Durchblättern.
Immer. Ja.
Und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Und danach hat Uli eine kleine Überraschung für uns vorbereitet. Wir haben ja heute nicht ganz so den Schwerpunkt auf Weihnachten, aber wir haben so ein Geschenk mitgebracht und das ist heute in Form von Uli dabei.
Das ist ja Balsam für die Seele. Ich bin ein Geschenk für euch. Gerne.
Jeder Gast ist irgendwie ein Geschenk, finde ich. Und du hast, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen, letzte Woche war es, hattest du hier ein paar Studenten mit auf der Freifläche bei unserem Radio Frei. Und die waren nicht nur hier, um sich ein bisschen schön zu unterhalten, sondern die haben ja auch noch tatsächlich gearbeitet als Studenten. Was haben die dann gemacht?
Genau, das war ein Workshop, ein vierstündiger Praxisworkshop, der im Rahmen eines Stufos an der Universität Erfurt stattgefunden hat. Studium Fundamentale ist das, wo Studierende aus ganz unterschiedlichen Studiengängen mal so studiengangsübergreifend sich mit Themen auseinandersetzen können. Und in diesem Seminar ging es um politische Bildungsarbeit vor Ort. Es ging um resiliente Demokratien, was ist eigentlich politische Bildung, was ist Demokratiebildung. Da gab es viele Theoriesitzungen dazu Und weil es halt eben vor Ort ist, wurden vor allen Dingen auch lokale AkteurInnen aus der politischen Bildung und aus der Demokratiearbeit mit einbezogen. Und wir als Radio Frei, als eben Ort der Bürgerbeteiligung, BürgerInnenbeteiligung, der Medienbildung sind da auch mit drin gewesen. Und die Studierenden sind halt eben hier gewesen und haben sich so ein bisschen mit der Geschichte von Radio Frei auseinandergesetzt, welche Rolle eigentlich freie Radios, Community Radios heutzutage noch haben. Radio 2025, ist das überhaupt noch aktuell? Und dann haben die auch ganz praktisch was gemacht, und zwar haben die Umfragen gemacht. Und da sind ganz spannende Themen dabei gewesen und auch Weihnachten. Und ich habe natürlich erst mal gedacht, oh nee, bitte nicht Weihnachten, es gibt irgendwie nicht ablöschendere Themen, aber die haben einen ganz guten Turn geschafft. Die haben nämlich, also eine Gruppe hat zum Beispiel gefragt, und da hören wir jetzt auch gleich mal rein, Nina und Franzi waren das, was denn die Leute oder welches Thema die Menschen am Weihnachtstisch eben nicht besprochen haben wollen. Und da sind ganz coole Antworten bei rumgekommen.
Und die Antworten können wir uns jetzt mal anhören. Ich fand es sehr interessant.
Veganismus, weil das bei älteren Menschen nicht gut ankommt.
Also ich glaube, wenn gewisse Themen angesprochen werden würden, würde ich sie nicht vermeiden, sagen wir so rum. Migration und ja,
Suchterfahrung
und sowas.
Handys, weil halt eben gerade unsere Tochter auch ganz viel am Handy hängt und auch der Freund dazu uns unterbricht manchmal doch schon so ein bisschen die ganze Atmosphäre an Weihnachten, wenn wirklich das Handy die ganze Zeit in der Hand ist oder immer auf Social Media was gepostet werden muss oder was geguckt werden muss, wer sich gerade so für die Sachen interessiert, was man an Weihnachten so tut, wo ich sage, das wollen wir gerade in Familie genießen, und da sind Handys gerade nicht so am Tisch so schön, und das ist, habe ich mir auch vorgenommen, dieses Jahr anzusprechen, dass das Handy mal beiseite geschoben wird.
Boah, gute Frage. Also ich hätte eigentlich gesagt, mir fällt tatsächlich nur irgendwie Uni-Sachen ein oder so, weil zu dieser Zeit das am besten nicht angesprochen werden sollte.
Politics for sure. Immigration. because this is so controversial topic. I don't want to talk about that with my family.
Nee, ich glaube, von beiden bringt nichts. Also dazu nicht so Aufreger, nicht? Gibt es ja diverse Dinge, die die Welt gerade ein bisschen unruhig machen. Also die Kriegsbedrohung, die man befürchtet, oder der real stattfindende Krieg an vielen Orten der Welt, aber vor allem in der Ukraine und natürlich auch hier in Deutschland. Ja, die Spannungen, die es in der Gesellschaft gibt. Ne?
Fußball, es gibt immer Konflikte.
Wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen dazu, was es als Festtagsbraten geben soll.
Naja, so Politik würde ich sagen, so Israel, Palästina, schwierig. Dann so, meine Schwester ist vegan, das ist ja auch immer so ein bisschen konfliktbeladen in der Familie, muss auch nicht sein. Und ansonsten, ja, fällt mir spontan nicht so viel ein.
Gebäck, weil das durchaus Komplikationen verursachen kann, wenn man eine Gebäcksorte doch mehr bevorzugt als eine andere am Weihnachtstisch.
Wir haben unter anderem, gibt es jemanden in der Familie, die sehr gerne die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und das sind dann zum Beispiel Sachen, die wir gerne vermeiden würden. Geht um gesundheitliche Themen und so, dass man darüber einfach nicht spricht, das wäre am besten.
Sexualität. Weil ich da einfach gerne ungern mit meiner Familie drüber rede.
Sam ti povedu kdaj, kako lepo dišiš mi, kako žariš, ko pred spanjem govoriš mi, da boš naredila vse, da ne pozabim te, in da bom jutri spet zraven tebe, zbudu se. Šepetaj mi, kolik me hočeš, ugrizen preden se odločeš, dokler mi srce ne poč, dokler ne ugasne noč. srečo, vdihneš me in pomiriš dušo drhtečo. Ko narediš vse, da ne pozabim te, vem, da bom jutri spet zraven tebe zbudu se. Šepetej mi, kot me hočeš, ugrizem preden se odločeš, dokler mi srce ne poče.
So, jetzt ganz am Schluss haben wir noch einen Spezialgast zu uns in die Sendung geholt, und zwar Roman. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen.
Na schön, dass ich da sein darf.
Jetzt können sich die Leute ja fragen, warum holen wir unbedingt Roman mit zu uns in die Sendung? Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Du machst mit Akustika ja jetzt wieder zum 30. Mal, wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe, zum 30. Mal euer Weihnachtsspecial. Wenn die Leute jetzt noch nicht da waren bei eurem Weihnachtsspecial. Was macht euer Weihnachtsspecial denn zum Weihnachtsspecial?
Na, dass es ein Weihnachtsspecial ist, also mit Weihnachts. Es ist keine Weihnachtsmusik. Es ist einfach Musik, die vom Prinzip her für Weihnachten nicht teilweise geschrieben wurde, aber ganz wenig, sondern eben ist dieser Akustiker-Style. Ne? Also viele Lieder zusammenhauen, mischen, gucken, wer hat was wo geklaut, wo nicht. Und zu Weihnachten machen wir es tatsächlich so, dass wir praktisch die Titel nehmen, auf die Akustiker-Version umschreiben, also dass wir das auch spielen können, in einer relativ akustischen Form und eben mit Weihnachtstexten drauf.
Und was macht dann diese Live, ihr seid ja jetzt am 23., da gibt's...
Und am 24. Und
am 24., ja, wollte ich gerade sagen, da gibt's ja noch Tickets, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für den 24. habe ich noch Tickets gesehen.
Ich habe nicht mehr nachgeguckt heute.
Also, am besten nochmal auf die Seite nachgucken, damit man sich auch Tickets suchen kann. Was macht denn, wenn man am 24. am Abend so eine Live-Show aufführt oder mit seinen Freunden ja auch dann live ist, hat das so einen bestimmten Flair, so eine Live-Vorführung am 24. zu machen? Ist das Publikum da auch ein bisschen anders?
Ich sag mal so, also das erste Mal war, glaube ich, 94 sogar. Also das hat mir Museumskeller gestartet und da gab es das noch gar nicht in Erfurt, dass da eine Veranstaltung ist. Stiller Feiertag und so weiter, und deswegen fangen wir auch immer 0 Uhr an, das hat sich irgendwann so durchgesetzt. Dann sind wir größer geworden, immer mehr, jetzt gibt es 1000 Veranstaltungen drumherum. Und während Corona, also zwei Jahre konnten wir es nicht spielen. Und haben uns im Studio verschanzt und haben das dann live gestreamt, weil wir mitbekommen haben, ohne dieses Weihnachtsding wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ist tatsächlich so, das Ganze. Ich habe zu Corona angefangen, auf einmal Geschenke zu basteln und zu packen und sowas, weil ich Langeweile hatte. Das habe ich nie gemacht. Und es ist ja nicht nur der 24. Wir sind ja vom Prinzip her von Ende November bis inklusive den ersten Weihnachtsfeiertag, dann seit 10 Jahren auch unterwegs auf Tour mit dem Programm. Und ja, das ist was ganz Besonderes. Und es ist auch schön, mit der Band zusammen zu sein zu Heiligabend. Das ist ja auch eine Familie vom Prinzip her. Also wenn ich überlege, mit Stefan, seitdem wir 15 sind, machen wir gemeinsam Musik. So, das ist ja auch nochmal was anderes. Und die Familie wird auch immer größer, da kommen Techniker dazu, da kommen Leute dazu, die immer mithelfen. Ja, und das ist auch schön.
Also das ist quasi dein Familientreffen am Heiligabend, so quasi.
Naja, alle gehen vorher nochmal zu ihren Eltern und so. Und ja, und dann kommen sie da hin. Und das machen ja die Leute, die zum Konzert kommen, genauso. Na, also du kriegst auch schon mit, dass ein paar Leute, also die haben sich schon gelöst von der Familie dann an dem Abend so und teilweise auch sehr froh darüber, dass das funktioniert, als auch ein Alibi einfach zu gehen, dieses Konzert. Und manche kommen eben auch schon an und haben auch schon gute Laune, haben sich da schon auch entweder war das Weihnachtsessen so schlimm, dass man da trinken musste, oder man hat zwischendurch schon mal gesagt, okay, ich mache mich Akustika fertig.
Und ich habe ja in der Ankündigung für den 24. gesehen, ihr legt euch ja schon ein bisschen mit dem Weihnachtsmann dieses Jahr an.
Müssen wir machen. Also wir haben ja mal durchgerechnet und da haben wir gesehen, der Typ ist uralt. Der müsste uralt sein, der schafft das gar nicht mehr. Und wir machen das schon 30 Jahre, da haben wir gesagt, die ganze Welt steht vor Generationswechseln. Und da könnten wir jetzt wenigstens so einen Zwischenschritt machen und das nochmal übernehmen für ihn.
Und wie ersetzt ihr da jetzt den heiligen Nikolaus an diesem Abend?
Na, Nikolaus ist sowieso ein komischer Typ, also den haben wir was dagegen so ein bisschen. Da kommt ja am 6. meistens schon, also viel zu früh, und faked sich da als Weihnachtsmann und so. Nee, und der Weihnachtsmann, ja, wir sind eben die Bescherung für viele.
Und ihr habt ja auch dann Musik geschrieben, mehr oder weniger für Heiligabend, Weihnachten. Was zeichnet die denn aus im Vergleich zu eurer, Anführungszeichen, regulären Musik? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das ist jetzt besonders der Weihnachtscharme?
Ja, Musik geschrieben haben wir nicht. Also es gibt einige Lieder, die sind extra dafür geschrieben worden von uns, aber das ist das Wenigste. Also wir haben Titel umgeschrieben. Dass so die Akustika-Idee von Anfang an war, praktisch rumzuwildern in den Charts und zu gucken, was gab es denn schon mal und wo könnte man da, was weiß ich, wenn man Prince, kann man auf Madonna singen, weil da ist nichts Neues drin und so. Und hier haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir einfach die Texte umgeschrieben haben oder manchmal auch Texte genommen haben, die alle kennen und die komischerweise genau auf diese Musik auch passen. Rodeln gehen zum Beispiel, oder dies Jahr ist auch noch Klingglöckchen, Klingelingeling.
Und wenn man euch jetzt nicht am 24. erleben kann, weil man komischerweise Familienverpflichtungen hat oder mit der Familie weggefahren ist, wo kann man euch denn dann als nächstes erleben?
Na, mit der Weihnachtsshow nochmal am 25. im Weißenfels. Das ist auch seit 30 Jahren, glaube ich, Tradition. Da müsste es auch noch Karten geben, weil das ist ein Kulturhaus, das ist riesengroß. Das hat mal in einem geilen kleinen Club angefangen, im Schlosskeller, den es leider nicht mehr gibt. Wurde dann dorthin verfrachtet und da kommt so das Burgenland-Umkreis und so das. Und aus Halle kommen eben auch Leute. Und da ist sicherlich auch noch Platz. Ansonsten nächstes Jahr einfach mal auf unserer Seite mal schauen.
Und du hast ja auch noch für uns Musik mitgebracht, und zwar den Titel Gebäck. Was kannst du uns denn zu Gebäck sagen? Ich glaube, zu Gebäck fällt jedem irgendwas ein, aber was ist euch denn da zu dem Thema eingefallen?
Ja, das ist so typisch Akustiker, das ist Get Back von den Beatles. Und der Titel hat uns gefallen, weil das ist unwahrscheinlich schwer, den zu spielen irgendwie. Also der Titel ist gar nicht so schwer, aber der hat Abfolgen, das hört man vielleicht auch gar nicht so beim Hören. Und dann auch diese Coolness dabei zu behalten. Und da haben wir ganz viel, wir haben dann diesen Beatles-Film geguckt, wie das Lied entstanden ist und wie ewig die daran gebraucht haben. Das war so ein bisschen so, das haben wir Bock drauf, das machen wir einfach mal. Hat auch wirklich, den spielen wir jetzt das zweite Jahr, hat auch das letzte Jahr die ganze Tour gedauert, ehe da wirklich so ein bisschen gar war. Das muss live irgendwie cool gemacht werden. Und Gebäck, na, weil Get Back, Gebäck, liegt auf der Hand.
Also könnte man sagen, ihr wählt euch gerne Musik aus, wo ihr im Vorhinein so ein bisschen, sagen wir mal, Probleme mit habt oder wo ihr so ein bisschen Herausforderungen mit habt.
Hat euch das daran gereizt? Ja, es gibt Titel, die schreien danach, irgendwie verwurstet zu werden, so, wenn man die im Radio hört. Und dann gibt es eben Titel, wo man sagt, hey, die sind cool und das ist auch eine Herausforderung. Na klar, es macht ja auch Spaß. Also sind ja auch Musiker da im Proberaum immer und die lieben natürlich auch die Herausforderung.
Wir könnten jetzt natürlich sehr viel über Musik erzählen, aber ich glaube, die meisten Leute hören nicht gerne was über Musik, sondern die hören gerne Musik. Und das machen wir jetzt einfach, und zwar mit Gebäck von Akustika. Bevor wir in den das reinhören, sagen wir erstmal Tschüss für heute.
Tschüss, frohe Weihnachten, was auch immer das ist.
Was auch immer das ist, wer auch immer es feiert, wer es nicht feiert, der kann sich einfach ein paar ruhige Tage machen, die Zeit genießen und kommt gut ins neue Jahr. Es ist ja auch wieder mal nicht ungefährlich, da reinzukommen.
Tschüss.
1, 2, 3, 4. Geschenke mit für alle, bis Heiligabend üblich ist. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it.